Deutschlandfunk, Marktplatz.
Und zudem begrüße ich Sie ganz herzlich. Sandra Pfister ist hier am Mikrofon. Wir reden heute darüber, wie man finanziell unabhängig sein kann im Alter. Denn selbst für Gutverdiener wird's ja im Ruhestand oft schwer, ihren Lebensstandard zu halten. Denn dafür reicht die gesetzliche Rente oft nicht aus. Deshalb wollen viele von Ihnen, viele von uns, zusätzlich Geld zurücklegen. Nur wie viel braucht man denn eigentlich und wie viel ist denn Ihnen möglich und wie weit kommt man denn damit? Wie viel Zeit braucht man, um was anzusparen? Kann ich mit dem Sparen, das werden sich auch viele fragen, auch noch relativ kurz vor der Rente anfangen? Wir besprechen das gleich hier alles, hoffentlich auch sehr systematisch, wie Sie Ihre persönliche Rentenlücke ausrechnen, wie viel Geld Sie monatlich zurücklegen müssen, um sie zu schließen und welche Rolle dabei der Faktor Zeit und auch sowas wie der Zinseszinseffekt spielen. Und welchen Unterschied es machen könnte, ob Sie das Geld auf einem Festgeldkonto anlegen oder in Aktien oder in Immobilien oder in Gold oder in ETFs. Wir freuen uns darauf, von Ihren Erfahrungen zu hören und vor allem auch Ihre Fragen. Die Nummer des Hörertelefons, die ist 00800 4464 4464 und kostet Sie nichts. 00800 4464 4464. Und die E-Mail-Adresse, die fehlt noch. Sie können nämlich natürlich auch anonym Ihre Fragen stellen, marktplatz@deutschlandfunk.de. Und ich sage Ihnen, wer unsere Gäste sind. Nils Nauhauser ist mit dabei, Abteilungsleiter Altersvorsorge bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Guten Tag, Herr Nauhauser.
Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich auf die Diskussion und die vielen Fragen.
Danke, Herr Nauhauser, wir uns auch. Und schön, dass Sie dabei sind. Ingo Schröder ist bei mir im Studio hier. Er ist Honorarberater und Geschäftsführer von Maiwerk, Finanzpartner hier aus Köln. Hallo, Herr Schröder.
Danke, dass ich hier sein darf und ich freue mich.
Und Natascha Wegelin ist uns zugeschaltet. Viele von Ihnen werden Sie wahrscheinlich kennen. Madame Moneypenny heißt Ihre Beratung. Sie ist Finanzcoach, Finanzcoachin in Berlin. Hallo, Frau Wegelin.
Guten Morgen aus Berlin.
Und wenn Sie Fragen an Frau Wegelin haben, schießen Sie möglichst bald ab, denn Natascha Wegelin hat ein Baby und ist ab 11 Uhr dann nicht mehr verfügbar in der Sendung. Also nochmal herzlich willkommen. Fangen wir doch mit der Basisfrage an, die viele für sich auch noch nicht geklärt haben. Wie viel Geld brauche ich eigentlich im Alter und wie viel werde ich zur Verfügung haben? Also, wie macht man eigentlich so einen Kassensturz? Viele von uns, die fest angestellt sind, kriegen ihren Rentenbescheid mit der Renteninformation. Da steht dann drauf, wie viel Rente ich bekomme. Und trotzdem reden alle von der großen Rentenlücke. Ingo Schröder, wie rechnet man denn aus, wie groß die Rentenlücke ist?
Also erstmal sollte man sich darüber Gedanken machen, was man denn einnimmt im Monat und was man ausgibt vor allem. Und eine ganz einfache Hausnummer ist erstmal zu überlegen, wenn ich morgen in Rente gehen würde, wie viel gebe ich aktuell aus und ist es auch das, was ich später haben wollen würde? Also wenn ich zum Beispiel 2000 Euro aktuell an Fixkosten habe, dann ist das erstmal eine ganz gute Hausnummer, mit der ich ins Rennen gehen kann, um zu wissen, was brauche ich denn überhaupt. Und dann muss ich mir halt eben überlegen, wie viel ist das nach Inflation? Also je nachdem, wie viel Zeit ich noch bis zur Rente habe, sollte man die gerade in der heutigen Zeit auf jeden Fall einrechnen. 2% ist so eine ganz gute Hausnummer. Und bei 2% Inflation, da wird das Geld alle 35 Jahre nur noch die Hälfte wert. Sprich, wenn ich heute 2000 Euro haben will, noch ein Ticken jünger wäre, dann bräuchte ich später 4000 Euro, damit ich den gleichen Wert habe. Und dann kommen eben andere Dinge mit hinzu. Was habe ich an Ansprüchen aus der gesetzlichen Rente? Habe ich private Rentenversicherung, Betriebsrenten und sowas alles? Und wenn ich dann zum Beispiel daraus Ansprüche erworben habe von 1500 Euro, dann wüsste ich eben, dass ich noch 2500 Euro zusätzlich brauche, damit ich mir den gleichen Lebensstandard leisten kann wie heute.
Okay, das hört sich nicht ganz unkompliziert an, denn ich muss ja erstmal die ganzen Informationen bündeln.
Das stimmt.
Wie schaffe ich das?
Im Endeffekt sollte man sich eine Excel-Tabelle programmieren oder erstmal alle Unterlagen sammeln, die man hat. Also Versicherungsunterlagen zum Beispiel, den Versicherungsschein, die letzten 2 bis 3 Jahresauszüge, den Auszug von der deutschen Rentenversicherung mal zu sammeln, da auch drauf zu schauen, wie viel ist es jetzt wert und wie viel hochgerechnet, wenn ich ähnlich viel verdiene. Und dann sollte ich mir das am besten irgendwo mal gesammelt in eine Excel-Tabelle zum Beispiel eintragen, damit ich da eine Übersicht habe. Und dann kann ich zum Beispiel aber auch Internetrechner benutzen. Da gibt es zum Beispiel eine Seite, die ganz praktisch ist, Zinsen minus Berechnen, wo man sich dann auch zum Beispiel mit der Inflation zusammen ausrechnen kann, wie viel ich denn später brauche, je nachdem, was ich denn für einen Wunsch habe.
Und bei Frauen kommt da häufig raus, die Rentenlücke ist krass, Frau Wegelin, oder?
Ja, das ist definitiv der Standard. Also es sind ja gerade wieder neue Statistiken wurden veröffentlicht, dass dem Großteil der Frauen eine Rente unter 1.000 Euro droht, sage ich jetzt ganz absichtlich. Und Sie hatten vorhin auch den Rentenbescheid angesprochen von der gesetzlichen Rente. Der ist natürlich höchstgradig irreführend, weil da ist genau das, nämlich die Inflation, wie Ingo Schröder gerade so schön beschrieben hat, zum Beispiel gar nicht mit eingerechnet. Also wenn jemand einen Brief bekommt und da steht 2.000 Euro drauf und man freut sich, man will das 2.000 Euro bekommen, kann man davon ausgehen, dass es, wenn man in Rente geht, nur noch ungefähr die Hälfte wert ist, wenn überhaupt. Das trifft Frauen wie Männer gleichermaßen, aber die Gender Pension Gap in Deutschland liegt bei 60%. Frauen bekommen 60% weniger Rente als Männer. Das heißt, da ist die Not noch mal umso größer.
Herr Nauhauser, haben Sie noch irgendeinen Hinweis, wie man möglichst einfach ausrechnen könnte, wie groß eigentlich die Lücke zwischen dem ist, was ich haben werde und dem, was ich eigentlich will und brauche?
Ja, also man kann das gar nicht ausrechnen. Man kann das höchstens schätzen und dann auch nur sehr grob schätzen. Denn wie wir gerade gehört haben, wir haben ja die gesetzliche Rente. Ich würde da auch so ein bisschen die Panik so ein bisschen rausnehmen, zu sagen, oh, Rieseninflation und jetzt haben wir das und das noch, was alles auf die Verbraucher zukommt. So wild ist das im Einzelfall gar nicht. Aber man muss sich das anschauen. Ich will das mit einem Beispiel veranschaulichen. Bei der gesetzlichen Rente denkt man an die Zahlen. Okay, ich habe bislang so und so viel erreicht und wenn ich so arbeite wie die letzten paar Jahre, dann werde ich in Zukunft so und so viel erreichen. Und wenn dann noch Rentensteigerungen dazukommen, dann ist es ein dritter Betrag. Und welcher Betrag ist jetzt relevant? Also das weiß man natürlich nicht sicher. Ich würde aber immer sagen, okay, wenn man davon ausgehen, dass es eine Inflation gibt über null, also so wie jetzt vielleicht oder vielleicht moderat, auch vielleicht irgendwann nur 3%, dann wird es natürlich Rentensteigerungen geben, genauso wie es Gehaltssteigerungen auch geben wird. Dann so konservativ zu rechnen und sagen, ich nehme mal das alles ohne irgendwelche Steigerungen, da rechnet man sich arm im Alter. Das ist so ein Punkt. Und der zweite Punkt ist, klar, man kann so Rechner wie zinsenberechnen.de benutzen. Nur was Sie da reinstecken an Zins, definiert nachher Ihre Rente. Und Sie können eine beliebig hohe Rentenlücke oder auch einen beliebig hohen Vorsorgebedarf ausrechnen, je nachdem, welche Annahmen Sie da treffen. Ja, wenn Sie sagen, ich habe noch 30 Jahre und ich habe einen Zins von 2% oder ich habe einen Zins von 4%, müssen Sie halt entsprechend ganz unterschiedlich viel vorsorgen. Und ich will auf einen Punkt halt hinaus. Die Rechner, die da auch die Finanzanbieter im Internet haben, finden Sie bei den Fondsgesellschaften, bei den Versicherungen. Das sind natürlich Vertriebstools. Damit rechnet man oftmals die Leute arm im Alter. Man will natürlich dann die Voraussetzung dafür schaffen, dass jeder zusätzlich vorsorgt. Das ist aber nicht in jedem Einzelfall wirklich sinnvoll. Also wer schon Eigenheim irgendwann abgezahlt hat, wer viel betriebliche Altersvorsorge hat, wer viel in Vollzeit arbeitet, der muss vielleicht gar nicht so viel zur Seite legen, wie jemand, der beispielsweise selbstständig ist, keine gesetzliche Rente hat, keine betriebliche Vorsorge hat und auch kein schuldenfreies Eigenheim. Deswegen würde ich sagen, ja, individuell durchgehen, aber ganz sachlich und ohne jetzt in Panik zu verfallen.
Teilen Sie die Ansicht, die ich gerade geäußert habe und was ich auch an Frau Wegelin weitergespielt habe, dass Frauen da besonders hingucken müssen?
Ja, also die Tatsache ist nun mal in unserer Gesellschaft, dass es oftmals die Frauen sind, die Elternzeit beantragen, dass die Frauen in Teilzeit arbeiten. Das machen seltener die Männer. Und weil das so ist, führt das eben dazu, dass auch weniger Rentenansprüche entstehen. Da kann man dann zwar sagen, na gut, wenn man verheiratet ist quasi und man sich dann trennen würde, dann würde man die Rentenansprüche auch wieder, es würde ja quasi durch zwei geteilt werden. Das hilft aber nichts. Ne? Es wäre weniger verdient und weniger sozialversicherungspflichtige Einnahmen hat natürlich auch im Alter eine geringere Rente, ja.
Sagen wir, ich habe diese Rechnung aufgemacht, einfach nur, um für mich vielleicht ein ruhiges Gewissen zu erreichen oder um zu sagen, okay, ich merke, da ist noch eine Lücke. Dann spielt ja der Faktor Zeit eine Rolle. Wenn ich jetzt Mitte 30 bin oder Mitte 20 und dann habe ich einen Zeithorizont von 30, 40 Jahren möglicherweise, in denen ich ansparen kann, dann kann ich mich eigentlich relativ entspannt zurücklehnen und sagen, ich gehe da mit kleinen Beträgen ran. Wenn ich jetzt Mitte 40, Mitte 50 bin, Frau Wegelin, soll ich da überhaupt noch loslegen oder direkt den Kopf in den Sand stecken?
Nee, Kopf in Sandstätten machen wir sowieso niemals. Es lohnt sich natürlich immer, ein Vermögen aufzubauen, aber Sie haben es gerade, der Knackpunkt ist halt tatsächlich die Zeit. Also je früher wir anfangen, desto besser. Deswegen predige ich auch immer direkt für die Kids schon mit anzulegen, direkt einen Kindersparplan oder was auch immer da zu besparen, regelmäßig. Und ja, es ist tatsächlich so. Also 10 Jahre machen einen riesengroßen Unterschied. Das kann ein Unterschied sein, ob ich 200 Euro im Monat zur Seite legen muss oder 2000 oder 2500, je nachdem, wie spät ich dann quasi anfange. Das Risiko ist dann natürlich auch nochmal zu beachten. Ja, wenn ich mit Mitte 20 anfange, kann ich ein viel größeres Risiko eingehen, weil mein Anlagehorizont noch so weit ist, dass ich noch einige Krisen wieder aussitzen kann, als wenn ich jetzt Anfang, Mitte 50 bin und quasi nur noch 10, 12 Jahre habe. Von daher gibt es da wirklich verschiedene Faktoren und da spielt die Individualität dann auch einfach eine große Rolle, sich das genau anzuschauen, was jetzt für mich dann das Richtige ist und da noch rauszuholen geht. Aber dennoch finde ich, naja, wenn ich jetzt auch noch was zur Seite legen kann und es investieren kann, dann sollte ich das definitiv tun, weil ein bisschen Rendite kann ich ja immer noch mitnehmen.
Wenn ich was zurücklegen kann, werden wahrscheinlich einfach viele gleich sagen, ja, ich kann gar nicht viel zurücklegen.
Ja.
Ja, dann.
Klassiker.
Dann muss man eben weitermachen. Ich wollte noch eine Sache dazu ergänzen. Also es war ja die Frage, wenn man alt ist, kann man gar nicht mehr so viel Risiko eingehen oder man hat nicht mehr so viel Zeit. Das stimmt natürlich, wenn man nur bis zum Renteneintritt denkt. Wenn man natürlich aber zum Beispiel Geld über einen ETF-Sparplan in ETFs legt, also auf ein Depot in Fonds, dann kann man auch weiter denken als 67, also als Renteneintritt, weil ich ja nicht mein komplettes Geld sofort mit 67 in Anspruch nehme. Ja, also wenn man dann 400.000 Euro angespart hat, dann ist es ja nicht so, dass ich das auf einmal auf einen Schlag auf ein Tagesgeldkonto oder auf Girokonto lege. Zumindest würde ich das niemandem empfehlen. Sondern wenn ich das dann clever plane, also mir zum Beispiel aufschreibe, was nehme ich ein, was gebe ich aus im Alter und feststelle, ich brauche von meinen 300.000 nur 500 Euro monatlich zusätzlich, also 6.000 im Jahr, dann kann ich mir also ausrechnen, dass ich gewisse Gelder, auch wenn ich 50 bin, erst in 30 Jahren, mit einer gewissen Lebenserwartung natürlich, in Anspruch nehmen muss. Sprich, auch im Alter habe ich noch Zeit, Geld anzulegen. Ich muss es nur ein bisschen graduierter machen und kann es eben jetzt nicht pauschal einfach, wie Natascha meinte, so gib ihm einfach mal und loslegen. Wobei das auch nicht für jeden das Richtige ist. Also ich fahre zum Beispiel nicht gerne Achterbahn und nur weil man mir sagt, im Phantasialand ist die Achterbahn total sicher, kann ich das trotzdem nicht aushalten mit 5G und 5 Loopings. Und so ist es für manche AnlegerInnen eben auch, dass man da auch sagt, auch wenn du 20 bist, auch wenn du 25 bist, schau, dass du dein Risiko richtig ermittelst, denn nur weil du lange Zeit hast, heißt es ja nicht, dass einem die Achterbahn an den Börsen auch unbedingt so gut fürs Gemüt ist und oder andersrum eben aufs Gemüt schlägt.
Bevor wir über das Risiko reden, ETF-Sparpläne sind gerade schwer im Trend. Man liest überall darüber und viele Junge legen ihr Geld in ETF-Sparpläne ab. Was ist das genau?
ETFs heißt übersetzt Exchange Traded Funds und damit ist ein Fonds gemeint und ein Fonds kann man sich eigentlich so vorstellen wie ein Topf. Und dieser Topf hat zwei Henkel. An dem einen Henkel steht die Kapitalgesellschaft, das kennt man zum Beispiel, DWS, also Xtrackers, iShares hat man vielleicht schon mal gehört, so UBS zum Beispiel, große Kapitalgesellschaften. Die legen fest, wo das Geld reingeht und an der anderen Seite, am anderen Henkel, wenn man sich das einfach vorstellen will, steht der Staat in Form von der BaFin, die eben kontrolliert, dass die Mittelzuflüsse dort richtig laufen. So, und der Unterschied von einem ETF zu einem normalen Fonds ist eben, dass es kein Management gibt im typischen Sinne. Und die Manager, die nehmen typischerweise Geld dafür. So zwischen 1% bis teilweise 2,5%, 3% und sagen, durch meine Auswahl, durch mein Können, kann ich im Endeffekt bestimmen, welche von den Aktien, die ich da reinpacke, am besten sind. Der DAX zum Beispiel hat 40 Unternehmen und man könnte sagen BMW, Mercedes, Daimler, wie sie alle heißen. Das sind eben die Autokonzerne, aber nur Volkswagen halte ich für gut. Und durch diese aktive Auswahl denke ich, mehr Rendite zu machen, als wenn ich den breiten Markt, in dem Fall zum Beispiel den DAX mit 40 Unternehmen, nehmen würde. Aber, und jetzt kommt das Spannende an der Stelle, diese Mehrkosten und dieses aktive Management lohnt sich statistisch nicht. Denn in 90% aller Fälle, zum Beispiel über einen Zeitraum von 10 Jahren, schaffen es eben die aktiven Manager nicht, besser zu sein, als hätte ich einfach nur ganz stumpf, auch wenn da ein paar Nieten dabei sind, den DAX mit 40 Unternehmen gekauft. Ja, also in 90% der Fälle schaffen die aktiven Manager es nicht, besser zu sein als dieser ETF. 10% schaffen es, aber das weiß ich erst im Nachgang. Und nur weil sie das in der Vergangenheit geschafft haben, heißt es nicht, dass sie das auch in der Zukunft tun. Und deswegen setzen eben viele junge, aber bei uns zum Beispiel auch ältere AnlegerInnen auf ETFs, weil es kostengünstige und planbare Finanzinstrumente sind, die ich sehr einfach ohne zusätzliche Provisionen online erwerben kann.
Also man hört schon, Herr Schröder ist massiver Fan von ETFs. Vielleicht nicht generalisiert, also vielleicht nicht von jedem, aber generalisiert. Sie auch, Herr Nauhauser?
Naja, es gibt ganz, ganz viele ETFs und entscheidend ist nicht, dass da ETF draufsteht, sondern dass eine weltweite, maximal breite Streuung drin ist. Und dann würde ich sagen, ja, dann ist das natürlich eine Anlage, bei der man beispielsweise in 3.000 oder 4.000 Aktiengesellschaften weltweit anlegen kann. Das geht zum Beispiel, wenn der ETF einen Aktienindex wie den MSCI All Country World abbildet, sind um die 3.000 Unternehmen drin oder den FTSE All World, da sind an die 4.000 drin. Und dann hat man halt den Vorteil, man ist halt quasi überall dabei, ne? Egal quasi welcher Autobauer, ob jetzt Porsche gerade mal gut als Aktiengesellschaft gut läuft oder schlecht läuft. Man hat auch Tesla, man hat aber auch Fahrradhersteller und Windparkbetreiber da drin. Also das ist sozusagen eine ganz, ganz breite Aufstellung und da partizipiert man an den Erträgen des Kapitalmarktes. Und der große Vorteil ist halt gegenüber den ganzen Produkten, die sonst so verkauft werden, also Riester-Versicherungen oder Fondspolicen oder Fondssparpläne, die den Banken verkauft werden oder Mischfonds oder Multi-Asset-Fonds. Also all das, was sonst so gerne im Provisionsvertrieb verkauft wird, das ist alles sehr, sehr teuer und ETF ist sehr günstig. Und dadurch kann man eben auf lange Sicht quasi eine doppelt so hohe Altersrente aufbauen. Einfach nur, indem man die Kosten minimiert, die Kosten, die für die Finanzindustrie sonst eben ganz stattliche Dimensionen auch anfällt.
Okay, da haben wir zwei Fans.
Aber sie sind auch riskant, ne? Ja. Also auch auf lange Sicht heißt es nicht, dass man auf 15, 20 Jahre ist man nicht in jedem Fall mit einer guten Rendite da. Also es gab auch Phasen, 15, 20 Jahre, wo man Geld verloren hat am Aktienmarkt, erst recht, wenn man die Inflationsrate auch berücksichtigt.
Okay, apropos Geld verlieren am Aktienmarkt, Frau Wegelin, denn das ist ja die Angst, die viele haben, die sagen, vielleicht gerade jetzt ist es mal seit 2008 super gelaufen am Aktienmarkt, wenn ich jetzt einsteige, wir haben gerade zwei Bankencrashs in den USA, die Credit Suisse, die wackelt, jetzt einsteigen, läuft gerade nicht gut, oder? Könnte vielleicht noch runtergehen.
Ja, das ist ja immer, wenn man das so wüsste, wann der richtige Zeitpunkt wäre, ja, dann wäre es ja ein ziemlich einfaches Spiel ohne relativ viel Risiko bei der ganzen Geschichte. Aber die Sache ist, also keiner von uns hat eine Glaskugel, man weiß nicht, wie sich die Kurse entwickeln werden. Eine Methode ist ja auch genau antizyklisch zu investieren und zu sagen, wenn es jetzt nochmal runtergeht, dann ist ja auch günstig. Ja, also beim Schlussverkauf rennen alle in die Läden und kaufen 2 für 1 und günstige Klamotten und so weiter. Und genauso kann man es an der Börse auch sehen. Aber klar, es fühlt sich natürlich, also es ist ja nicht alles nur rational, sondern es fühlt sich natürlich komisch an, zu sagen, jetzt gehen die Kurse gerade runter, jetzt steige ich ein und kaufe. Aber das wäre eigentlich... Ja, wenn man langfristig plant und wirklich auch sein Risiko kennt, das setze ich jetzt mal alles voraus. Also nicht einfach jetzt so, ja, Natascha hat gesagt, man soll einsteigen und jetzt tun. Also, aber rein, wenn man es einfach von den Preisen her sozusagen sieht, sind natürlich Krisen die besseren Einstiegspunkte als natürlich die Hochs, weil die Aktienkurse dann halt günstig sind. Aber wie gesagt, da muss man schon genau wissen, was man dann auch tut. Da sind wir wieder beim Thema Risiko, Risikobereitschaft, Stressresistenz. Das geht nur mit Wissen einher, dass ich genau weiß, okay, ja, jetzt ist gerade Krise, es kann noch tiefer gehen, es kann nächste Woche wieder hochgehen. Das Spiel muss man dann mitspielen und auch die Regeln einfach kennen.
Mhm. Risiko, da müssen wir gleich noch drauf kommen. Herr Schröder, Sie wollten was sagen.
Ja, also kaufen, wenn die Kanonen donnern. Das ist so ein Sprichwort, was es an der Börse gibt. Und ob es jetzt eben weiter runtergeht, wie Frau Wegelin auch meinte, wissen wir nicht. Aber es ist immer der falsche Zeitpunkt, um anzulegen. Und es ist auch immer der richtige Zeitpunkt, um anzulegen. Was will ich damit sagen? Sie werden immer Gründe finden, warum man nicht anlegen sollte. Auch wenn man jetzt rückwirkend schaut, Corona war zum passendes Beispiel. Also wer hätte denn im April 2020 anfangen wollen anzulegen? Und im Endeffekt wäre es der beste Zeitpunkt gewesen. Und es gibt dazu auch eine ganz schöne Statistik von der Ratingagentur Morningstar. Die haben über 100 Jahre sich mal den S&P 500, das sind die 500 größten amerikanischen Unternehmen, angeschaut und haben folgenden Test gemacht. Die hätten 100.000 Euro zur Verfügung gehabt, für 10 Jahre angelegt und haben Folgendes getestet. Ich hätte die 100.000 Euro einmalig angelegt oder ich hätte sie auf bis zu 36 Mal aufgesplittet. Also ich habe den Testverlauf gemacht, 1 versus 2 Mal aufgeteilt, 1 versus 3 Mal aufgeteilt, bis hin zu 1 zu 36 Mal aufgeteilt. Und das haben die laufen lassen. Und das Ergebnis war Folgendes. In 72% aller Fälle war heute der beste Zeitpunkt, um anzulegen. Egal wann. Und das jetzt rauszufinden, wann der beste Zeitpunkt ist, das wissen wir nicht. Andersherum ist es aber auch so, dass in 28% der Fälle eine Aufteilung auch gut gewesen wäre. Aber nicht, also länger als 6 Monate, dann geht die Wahrscheinlichkeit schon deutlich runter. Was dahinter steckt, ist, man verpasst einfach zu viel Zeit am Kapitalmarkt. Und die Schwankungen nach unten kann man eben schlecht timen. Und meistens geht es dann doch wieder nach oben. Sprich, man kann zwei Entscheidungen treffen, wenn man sich aktuell die Frage stellt, will ich investieren oder nicht. Ich gehe rational vor, dann jetzt alles auf einmal rein, wenn man Geld einmal nicht zur Verfügung hat. Oder ich entscheide mich bewusst emotional und sage, die Marktlage passt mir einfach aktuell nicht. Ich mache mir jetzt einen Plan, wo ich zum Beispiel im April, Mai, Juni, Juli, August, September mein Geld aufteile, die 100.000 Euro, 16.666 in unserem Beispiel, dann jeweils investiere. Aber das ziehe ich dann auch durch, egal was kommt.
Wir machen einen Plan. Dazu sitzen wir hier zusammen, Marktplatz im Deutschlandfunk. Wie sorge ich fürs Alter vor? Sie können auch gerne mitreden und uns erzählen, wie Sie es machen. Oder wenn Sie Fragen haben, 00800 4464 4464 oder marktplatz@deutschlandfunk.de. Sie hören den Marktplatz im Deutschlandfunk. Hier ist Sandra Pfister. Schön, dass Sie zuhören. Bei uns geht es heute darum, wie ich fürs Alter vorsorgen kann. Und ganz vorneweg lassen wir mal eine Hörerkritik laut werden, denn ein Hörer wundert sich, über welche Beträge wir da eigentlich reden. 200, 300.000 Euro. Machen wir die Sendung nur für Reiche oder geht's auch eine Spur kleiner? Nee, wir machen die Sendung definitiv nicht nur für Wohlhabende, denn nicht jeder erbt auf einen Batzen so viel oder hat es mal gerade rumliegen. Deswegen, Frau Wegeling, schießen wir einfach gleich mal die Frage ab. Kann ich mit Kleinstbeträgen sparen oder komme ich da nie auf den grünen Zweig?
Ja, das ist so ein bisschen die Krux an der Geschichte, ne? Also 200.000 oder 300.000 Euro, wenn man sich mal überlegt, ja gut, wie lange reicht das denn, wenn ich es jetzt nur irgendwo liegen habe und vielleicht auch nicht investiere, ja, 200.000 Euro. Und angenommen, ich brauche vielleicht, keine Ahnung, 50.000 Euro im Alter, da kann sich ja jeder ausrechnen, dass nach 4 Jahren die Kohle alle ist. Ja, also darum geht es halt natürlich auch so ein bisschen. Deswegen reden wir auch die ganze Zeit vom Investieren. Im Idealfall ist es dann nämlich so, dass ich gar nicht an das Geld, an das Gesparte, quasi an die Basis rangehen muss, sondern lebe eben nur von den Gewinnen, von der Rendite, die da abgeworfen wird. Das ist so der Idealfall. Das wird für ganz, ganz viele von uns aber schwer zu realisieren sein. Besonders
bräuchte ich eine Million, oder? Sagen wir mal, keine Ahnung, genau. Wenn ich so einen Lebensstandard habe von, ich brauche so 40.000 netto im Jahr, da bräuchte ich eine Million ungefähr.
Genau, also das ist eine ganz gute Daumenformel. Das ist so die 4%-Regel, ganz grob. Ich bin nicht so Fan von Daumenformeln, weil das ist wirklich individuell. Aber so ganz grob eine Hausnummer ist genau das, was Sie gerade sagten. Ja, wenn ich von 4% der Erträge leben kann, leben möchte, dann brauche ich 1 Million Euro. Dann habe ich 40.000 Euro pro Jahr. Genau, aber ich sag mal, in solchen Gefilden, in solchen befinden wir uns dann halt schon. Allerdings wurde ja auch vorhin schon gesagt, oftmals hat man ja noch eine gesetzliche Rente oder eine betriebliche Altersvorsorge oder hier oder da noch etwas rumliegen. Umso wichtiger eben genau am Anfang, das sich mal anzuschauen, was habe ich denn da so und wie groß ist meine Rentenlücke wirklich. Aber wir reden da schon um die, also sicherlich höhere sechsstellige Beträge, definitiv, ja.
Frau Wehlin, ich lasse an der Stelle mal Herrn Kromotka zu Wort kommen. Herr Kromotka, herzlich willkommen.
Danke. Das ist toll, dass Sie zu dem Thema eine Sendung machen. Ich habe, ich spreche jetzt mal für die, die so Mitte 40 sind und mal so eine Bilanz ziehen und sagen, okay, jetzt haben wir den Rat der Regierung und so befolgt in der Vergangenheit, zusätzlich vorgesorgt, da kommen Riester und so ins Spiel. Und jetzt will man einfach mal, jetzt wo auch ETFs prominenter geworden sind, eine gute Beratung bekommen. Ich habe an der Stelle 3 kurze Fragen. Die erste wäre, wo kriege ich denn eine gute und unabhängige Beratung, die nicht primär ein Eigeninteresse verfolgt und die aber auch die Breite des Markts abbilden kann. Die zweite ist, die Beratung.
Warten Sie mal ganz kurz. Ich glaube, wir bleiben gerade mal bei der ersten, weil das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Wir haben hier 2 freie Finanzberater, Honorarberater und Coachin sitzen. Herr Nauhauser, wo kriege ich unabhängige Finanzberatung?
Ja, das ist die Frage, die seit vielen Jahren uns immer wieder gestellt wird. Ich kann sie nicht so einfach beantworten. Es gibt keinen Berufsstand. Ich kann Ihnen nicht sagen, nach Gewerbeordnung 34H oder 34D, da werden Sie in jedem Fall unabhängig beraten. Das ist leider nicht so. Der Gesetzgeber lässt die Verbraucher hier leider im Regen stehen. Wir haben ganz, ganz viele Provisionsverkäufer. Die sind alle nicht unabhängig. Das sind alles nur Verkaufsgespräche. Die müssen Produkte verkaufen. Dann haben wir einige, die sich Honorarberater oder Honorarvermittler nennen, aber das ist ein gewaltiger Unterschied in beiden Geschäftsmodellen, weil der eine lebt davon, dass er nachher Nettopolicen, das sind quasi provisionsfreie Versicherungen, verkauft. Ja, und die werden dann auch für 7.000, 8.000 Euro verkauft mit einer Bestandsvergütung von 100 Euro pro Monat. Sowas gibt es. Also da werden einfach nur Versicherungen verkauft gegen Honorar. Das hat aber mit Beratung erstmal auch gar nichts zu tun. Das ist eine Honorarvermittlung. Ja, und dann haben wir viele Fondsverkäufer oder Fondsvermittler, die da geht es aber nur um Investmentfonds, ne? Und woher weiß ich jetzt als Verbraucher, ob ich nachher einen Investmentfonds brauche, ob ich eine Versicherung brauche, vielleicht einen Baustoffvertrag, ein Tagesgeld, ein Festgeld oder ob ich mit meinem Geld nicht nachher einfach Entgeltpunkte bei der gesetzlichen Rentenversicherung kaufe, weil ich da die höchste Rente habe. Also die Frage ist leider so, ich kann Ihnen die Berufsstände nicht sagen. Es gibt ganz, ganz viele Angebote, aber leider Kraut und Rüben, und leider ist auch bei den Berufsstand der Honorarberater nicht alles Gold, was glänzt.
Da also fragen wir gerade den Honorarberater. Herr Kromotka, Sie dürfen aber erstmal reagieren und dann, genau.
Entschuldigung, also ich meine, da muss man natürlich jetzt allgemein sagen, dass es da ein absolutes politisches Desiderat gibt. Ne? Das, ich finde diese Situation, genau so habe ich es nämlich jetzt auch erlebt, und ich bin total entsetzt, dass Sie diesen Eindruck jetzt bestätigen. Also da bleibt ja dann gar nichts. Ist das jetzt sozusagen die Essenz? Sie können gar nicht sagen, wo man hingehen kann.
Ja, oder das ist so. Und das ein Problem ist ja auch, der Gesetzgeber hat gesagt, jeder muss privat vorsorgen. Ne? Die Rentenreform 2001, und unsere Kritik war daran, gut, da muss man natürlich den Markt auch so regeln. Wenn man sagt, Leute, ihr müsst alle Kapital aufbauen und das fürs Alter sparen, dann muss man den Menschen entweder Produkte zur Verfügung stellen, mit denen sie das gut können, oder aber einen Markt zur Verfügung stellen, auf den sie sich dann bewegen und wo Verbraucher auch bedarfsgerecht beraten werden. Es gibt aber diesen Beratungsmarkt nicht, und es gibt auch kein Standardprodukt. Deswegen ist unsere Forderung natürlich auf der einen Seite, den Markt für Finanzberatung vernünftig zu regeln und gleichzeitig aber auch den Verbrauchern eine Alternative zu geben, wie das die skandinavischen Nachbarn bei uns machen. In Schweden beispielsweise gibt es einen kapitalgedeckten Teil der Altersvorsorge innerhalb der gesetzlichen Rente, und die fahren Renditen von 9% ein und haben das zu einem gleichen Zeitpunkt ungefähr eingeführt wie bei uns Riester. Und dass hier ein Riester-Sparer mal 9% sieht, das gibt es nicht. Also das sind eher Null- oder Minuszinsen, die dort bislang den SparerInnen eben gut geschrieben worden sind.
Herr Kromotka, da kommen wir, glaube ich, gleich auf Ihre nächste Frage. Aber ich wollte noch Ingo Schröder zu Wort kommen lassen, weil der ist ja Honorarberater.
Ja. Also ich glaube, es gibt 2 Punkte. Also die beste unabhängige Beratung bekomme ich von mir selbst, wenn ich mir tief in die Augen schaue. Das heißt, ich kann mich entweder selbst befähigen durch Inhalte in Social Media, wie es zum Beispiel auch Madame Moneypenny macht, oder durch Do-it-yourself-Kurse mir das Wissen selbst anzueignen. Und ja, das, was Herr Nauhauser meint, wäre sehr wünschenswert, dass auch der Berufsstand des Honorarberaters geregelt wird. Aber ich will ihm trotzdem, Herr Kromotka, 2 Tipps mitgeben oder 3. Also das Erste, worauf Sie achten sollten, wenn es um Geldanlagen geht, dass der Berater nach 34H registriert ist. Und wenn es um Versicherungen geht, nach Paragraph 34d Absatz 2, können Sie im Vermittlerregister.info oder im Impressum des Beraters nachschauen. Jetzt kommt aber der entscheidende Punkt. Was Sie auch sicherstellen sollten, ist, dass dieser Berater gegen Aufwand, also gegen ein Pauschalhonorar bezahlt wird oder auf Stundensatz, und Sie die Preise transparent auf der Webseite finden. Weil dann passieren genau solche Unfälle, die Herr Nauhauser auch im Honorarbereich angesprochen hat, eben nicht. Denn Sie wissen genau, wenn ich mich jetzt beraten lassen will, wie ich noch zusätzlich fürs Alter sparen kann. Und wir hatten ja auch schon über kleinere Summen gesprochen. Das geht ja schon ab 25 Euro los. Da muss man natürlich überlegen, lohnt sich ein Honorar von 200 Euro die Stunde, wenn ich mich beraten lasse für einen Beitrag von 25 Euro. Aber wenn es dann mal um ein bisschen größere Summen geht, dann kann sich das eben schon lohnen. Und wenn Sie die Preise transparent auf der Webseite finden, dann kommen solche Vermittlungshonorare in fünfstelligen Höhen auch gar nicht erst zustande. Also auf die Registrierung achten, gucken, dass die Preise transparent sind, kostenfreie Erstgespräche wahrnehmen und sich einen Kostenvoranschlag schicken. Wenn Sie einen Kostenvoranschlag bekommen, wo die Kosten drinstehen, unabhängig von dem, ob Sie was abschließen und wie viel Sie abschließen, dann können Sie eben auch sicher sein, dass Ihnen da auch unabhängig weitergeholfen wird. Denn man hat ja nichts davon, wenn man ihnen dann irgendwas verkauft und auch vor allem nicht eine Höhe oder irgendein Produkt, anders als bei den Honorarvermittlern. Also darauf einfach achten, dann ist man zumindest mal ein Stück weiter.
Frau Wegelin, wie viel kostet so eine Beratung bei Ihnen von vorne bis hinten?
Also wir beraten ja erstmal gar nicht, sondern bei uns ist halt ein Coaching. Ne? Also bei uns ist es so, dass, also wir richten uns ja speziell nur an Frauen und da geht es wirklich darum, dass, was Herr Schröder gerade gesagt hatte, die in unserem Fall Frauen zu befähigen. Ne? Also das ist dann, das machen wir ganz konkret anhand von Online-Videos, ist alles digital zur Verfügung gestellt. Da machen wir dann eine Status Quo-Analyse, dann geht es um Risiko, dann die Strategie bis hin zur ETF-Auswahl, Mindset und so weiter. Also ganz verschiedene Themen.
Aber unterm Strich, also ich verstehe und ich finde es auch wichtig, dass Sie sagen, was Sie alles tun, aber wie viel kann das kosten?
Ja, das geht auch im vierstelligen Bereich los, ganz klar. Also das ist, denke ich mal, vergleichbar mit einem guten Honorarberater. Satz sozusagen, das geht bei uns knappe 3 Monate, das Programm, und dafür hat man dann genau alle Inhalte auch immer die ganze Zeit. Ja, das ist vielleicht nochmal ein Unterschied zu einer, ich sag mal, einmaligen Beratung, die habe ich ja auch hinter mir. Ja, man geht da hin, bezahlt in Anführungsstrichen nichts, ist ja alles ganz kostenlos, dann hinterher bekommt man die Rechnung über 18.000 Euro und fragt sich, wofür habe ich das Ganze jetzt gemacht, und steht halt wieder da, weil man dann wieder keinerlei Wissen hat. Also das ist unser Ansatz zu sagen, ja, die Menschen zu befähigen, dass sie selber sich das Wissen aneignen, weil dann weiß ich auch, was ich in der nächsten Krise zu tun habe. Dann stehe ich ja wieder da und stelle wieder die gleichen Fragen.
Also die Kosten sind vorher transparent. Das ist der große Unterschied. Nicht versteckt irgendwo in Provisionen, sondern what you see is what you get. Und Sie gucken sich das vorher an. Herr Kromotka.
Ja, danke. Dann für diese Selbstprofessionalisierung, was ich ja auch total teile. Genau, noch wirklich 2 ganz kurze Fragen. Erstens, was macht man dann mit seinem alten Riester, bei dem man ja feststellt, dass die Rendite einfach nicht stimmt, und wenn ich ihn kalt stelle, dann verliere ich die staatlichen Zuwendungen und das wird ein Mega-Verlustgeschäft. Und die zweite Frage, wenn ich jetzt sozusagen in ETFs anlege und das wirklich selbst tun will, kann man es auch wieder als politisches Desiderat beschreiben, dass man ja nur dann die Abgeltungssteuer spart und nicht die Millionen liegen hat, um nur aus den Erträgen zu legen, sondern es wirklich abschmelzt. Dass man dann sozusagen auch auf sich allein gestellt oder das nicht hinbekommt, ohne eine Versicherung mit einzubeziehen. Also wie funktioniert dann eine Phase, wenn ich nicht die Millionen habe und ich habe eben nur einen kleineren Betrag abgeschmolzen, wie sichere ich denn da das Langlebigkeitsrisiko ab? Weil es kann ja nicht sein, dass ich 80 werde und dass das Geld alle.
Okay, 2 Fragen. Die eine ist, ich habe investiert und merke, das läuft nicht gut, da kommt nicht viel bei raus. Aus Riester-Sparvertrag, kann eine Rentenversicherung sein, was auch immer. Wie entscheide ich, ob ich umsteuere, Herr Schröder?
Im Endeffekt sollte man sich damit beschäftigen, wie ist die Profitabilität nach Zulagen und auch Steuerersparnissen, die ich bekommen habe. Das ist ja noch ein zusätzlicher Punkt.
Den Der Riester ein großer, ne?
Genau, also ja, also wenn man gut verdient auf jeden Fall. Und dann sollte ich mir eben überlegen, wie hoch sind die Kosten. Das heißt, die Kosten zu analysieren ist ein Punkt. Man kann sich da, je nachdem wie alt der Vertrag ist, das sogenannte Produktinformationsblatt geben lassen und da stehen die Kosten drauf. Natürlich kann man auch einfach mal schauen, okay, was habe ich eingezahlt, was ist zuzüglich Zulagen drin, also was wurde vom Staat zugeführt und wie viel ist denn tatsächlich im Vertrag drin? Und wenn ich nach 20 Jahren feststelle, ja, das ist ein Plus-Minus-Null-Geschäft und das wird häufig vorkommen, dann würde ich es zwangsläufig trotzdem nicht sofort kündigen, weil dann verliert man eben die Zulagen, muss die Steuern zurückzahlen, sondern man sollte sich dann eben Gedanken machen, wie viel Zeit habe ich noch? Gibt es für mich provisionsfreie Alternativen, sogenannte Nettotarife, die eine hohe Investitionsquote in ETFs haben? Denn ich kann staatlich festgeschrieben Riester auch portieren zu einem anderen Anbieter. Da muss man aber noch andere Dinge überprüfen, zum Beispiel Rentengarantiefaktoren. Also wie viel bekomme ich pro 10.000 Euro, die in meinem Vertrag drin sind, als lebenslange Rente? Das Thema Langlebigkeit wurde ja auch angesprochen. Also in aller Regel wird es sich lohnen, wenn man noch 10 bis 15 Jahre Restlaufzeit hat, auf einen Nettotarif, der eine hohe Investitionsquote hat, zu wechseln, in aller Regel.
Ein Nettotarif ETF.
Basiert. Also es gibt quasi, also man kann das jetzt mal als Modewort benutzen, ETF Riester ohne Provision.
Ah ja.
Ja, also das ist eigentlich ein ganz normaler Riester, fondsgebunden, aber man hat eine ETF-Auswahl, je nach Anbieter, weil die Beiträge ja garantiert werden müssen, kann man aber darauf achten, dass die Investitionsquote, also dass der ETF wirklich viel in, der Vertrag wirklich viel in ETFs investiert, dass man das regelt. Im Zweifel kann man es aber auch, wenn man es nicht selbst hinkriegt, überprüfen lassen. Also wir machen zum Beispiel sowas, dass man zum Beispiel für 200 Euro zuzüglich Steuer seinen Riester-Vertrag überprüfen lassen kann und dann eine unabhängige Meinung bekommt. Weil wenn man eben so pauschal bezahlt wird, wie wir das machen, wie das aus unserer Sicht echte, in Anführungszeichen, Honorarberater machen, dann haben die ja keinen Grund, ihnen den madig zu reden. Sondern es kommt häufiger auch vor, dass wir sagen, behalte den Riester, stelle ihn nur beitragsfrei, dann verlierst du wenigstens die Zulagen nicht. Oder behalte ihn, aber sehen halt nicht unbedingt als die renditeträchtigste Anlage, aber als risikoarmen Teil, wenn ich die Zulagen dazu bekomme und 1-2% nach Kosten unterm Strich habe, ist das jetzt also das Lukrativste nicht unbedingt, aber ich habe einen risikoarmen Teil und kann mir dann im ETF-Bereich eben auch darüber Gedanken machen, wie ich damit vielleicht, weil ich schon einen Risikopuffer habe über Riester, dann eben über ETFs ein bisschen mehr Risiko in meine Geldanlage packe.
Herr Nauhäuser, wie sehen Sie das? Raus aus alten Geldanlagen, raten Sie das schon mal? Jetzt ab von Riester?
Ja, das kommt durchaus vor. Das ist aber nichts, was man so ganz, das muss man wirklich, man muss sich den Vertrag anschauen. Also ich muss wissen, wie viel Förderung wird da in Zukunft noch reinfließen, wie viel Förderung ist jetzt schon reingeflossen. Mal grob zu sagen, wenn mehr als die Hälfte vom Staat kommt, dann ist das erstmal ein Pro für diesen Riester-Vertrag. Wenn weniger als die Hälfte vom Staat kommt, das klingt zwar viel, ist aber gar nicht so viel, weil nachher muss ja auch wieder die Riester-Rente wird ja voll versteuert. Ne? Also wenn Sie jetzt sagen, die Hälfte kommt vom Staat, wenn die nachher die Hälfte wieder an den Staat zurückzahlen, weil sie Steuern zahlen, ja, dann ist das unterm Strich zwar auch eine Förderung, aber nicht mehr so groß, wie es klingt, wenn man nur die Ansparphase betrachtet. Also Förderung anschauen. Das nächste ist dann den Vertrag anschauen. Da gibt es halt Verträge, beispielsweise Fondssparpläne von Union Investment, da sind die Verbraucher wenige, gibt es, aber die gibt es, sind auch voll im Aktienbereich investiert. Da kann man sagen, okay, super, dann kann man zumindest die Chance hat man dann, dass man in Zukunft noch von den Erträgen am Aktienmarkt partizipiert, was für junge Leute ein Pro-Argument wiederum ist. Dann gibt es aber auch, wir haben auch 35-jährige Riester-Sparer, die sind überhaupt nicht mehr im Aktienmarkt beim gleichen Anbieter und sind nur noch im Rentenmarkt drin. Da würde ich sagen, Reißleine ziehen und raus, weil da man auf lange Sicht dann kaum noch Ertragschancen hat. Und dann die individuelle Situation ist auch immer sehr unterschiedlich. Was hat man so für Alternativen? Ist man eher so der sicherheitsorientierte oder riskante, risikoorientierte Anleger? Und dann gibt es auch unterschiedliche Alternativen. Aber man muss es wirklich im Einzelfall anschauen und durchprüfen. Wo ich Herrn Schröder widersprechen würde, ist zu sagen, Nettotarif mit ETF und Riester, das haben schon viele probiert, ETF auf quasi provisionsfrei innerhalb des Riester-Mantels aufzusetzen. Daran scheitern viele Anbieter, weil der Staat eben sagt, das Geld muss garantiert sein bis Renteneintritt. Und wir haben viele Anbieter gesehen, die ganzen Fondshäuser, DWS hat es versprochen, Union Investment hat es versprochen, hatten wir mal einen Fair-Riester-Anbieter, ist jetzt auch vom Markt verschwunden. Die haben alle versprochen, hier kannst du als Anleger am Aktienmarkt partizipieren und mit mit staatlicher Förderung sparen. Das funktioniert aber nicht, weil beim nächsten Crash geht man dann raus aus dem Aktienmarkt, investiert in sichere Anleihen und kommt dann da nicht mehr so leicht raus. Also das funktioniert nicht. Deshalb sind diese Verträge auch oftmals so schlecht rentiert bis heute. Ja. Und das wird auch im Rahmen eines Riester-Nettotarifes nicht funktionieren. Also das ist da nicht die Alternative.
Also man müsste das im Einzelnen prüfen lassen. Ich mache hier nämlich einen Strich drunter, bevor wir mehr in die Details gehen. Denn Herr Kromotka hatte ja noch eine weitere Frage und die würde ich jetzt an Sie weiterspielen, Frau Wegelin. Langlebigkeitsrisiko. Eigentlich ist es ja ein Langlebigkeitsglück, aber finanziell betrachtet muss das Geld reichen bis zum Ende des Lebens. Also ich spare an, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Akromotka. Ich werde aber schön alt und weiß dann nicht, ich entnehme ja Geld aus meinem Sparvermögen oder aus der Rendite, aber meistens dann doch auch ein bisschen aus dem Sparvermögen, wenn ich die Million nicht habe. Wie sichere ich mich da ab, dass das Geld bis zum Schluss reicht? Frau Wegelin, komplizierte Frage. Yeah.
Genau, es gibt also zwei Varianten, das anfangs auszurechnen. Also einmal mit Kapitalverzehr und einmal die ewige Rente. Das Ziel ist natürlich die ewige Rente, wie vorhin schon besprochen. Mit Kapitalverzehr ist das realistischere für wahrscheinlich viele von uns. Und auch da geht es natürlich am Anfang wieder darum zu schauen, okay, wie viel Kapitalverzehr muss ich denn ab wann dann angehen? Und es ist ja schon auch so, dass wenn ich in Rente gehe, dass das Kapital da auch immer noch liegt und weiterhin noch wirtschaftet für mich. Das hat ja Herr Schröder ganz am Anfang gesagt. Ich nehme ja nicht die x 100.000 Euro dann auf einmal raus und dann liegt es da und wird von der Inflation aufgefressen, sondern idealerweise, und das gehört auch in eine vernünftige Planung, bleibt das weiter investiert. Natürlich nicht mehr so krass risikoreich, aber dennoch mit ein paar Prozentpunkten kann das definitiv noch da liegen bleiben. Aber letztendlich unterm Strich ganz klar, das Risiko besteht, dass es dann nicht bis hinten hin rausreicht. Dann ist eben die Frage, inwiefern kann da eine Versicherung noch was abdecken? Inwiefern muss ich vielleicht auch länger arbeiten? Ja, das ist etwas, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben. Hm. Wenn das Geld nicht reicht, was sind dann die Alternativen? Wir kommen immer wieder auf den Punkt zurück. Also umso wichtiger ist halt, die Zahlen durchzuspielen. Und selbst wenn es nur mit Annahmen geht, auch logisch, aber dass man da irgendwie ansatzweise einen Plan hat und vor allem auch weiß, was muss ich denn jetzt tun? Ja, ich finde es halt super ärgerlich. Dann ist man kurz vor Renteneintritt und denkt sich, ach, hätte ich doch mal vor 20 Jahren vielleicht noch 50, 100, 150 Euro im Monat irgendwie mehr gespart, hätte ich das vorher gewusst. Und diese Rechnung kann man natürlich hinten raus dann nicht mehr begleichen.
Danke, Herr Kromotka. Wollen Sie vielleicht noch reagieren, ob Ihnen das geholfen hat?
Es hat mir sehr geholfen. Ich bin Ihnen sehr dankbar. Wobei ich natürlich sagen muss, dass aber auch für mich die Grenzen sozusagen was man selber leisten kann, auch nochmal deutlich geworden sind. Und das, ich möchte wirklich sagen, das ist ein politisches Desiderat. Ich sehe nicht ein, warum es ein Versicherungsmantel zum Beispiel braucht, um abgeltungssteuerfrei eine Altersvorsorge realisieren zu können. Ich finde, da muss man nochmal eine ganz andere Unterstützung für unsere Altersvorsorge bekommen, die viel unbürokratischer ist als ein Riester und eben ETF-basiert funktionieren kann. Mhm.
Unbedingt. Da steht im politischen Amt zweimal im Koalitionsprogramm drin, den Standardprodukt. Zweimal steht es drin, auch jetzt steht es wieder drin. Also sind wir ganz bei Ihnen. Das ist auch unsere Forderung. Ja, es muss einfacher werden für die Bürger.
Sie rennen offene Türen ein. Danke, Herr Kromotka. Sie haben es sehr bereichert mit drei sehr substanziellen Fragen. Wir haben noch einen Hörer in der Leitung. Ich kann noch nicht sehen, wie Sie heißen. Vielleicht stellen Sie sich gerade selber vor.
So, mein Name ist Dischinger. Ich komme aus Kelzerbach. Ich habe zwei Fragen. Eine betrifft das Langlebigkeitsrisiko zum Sachverhalt. Ich bin selbstständig, habe eine Menge Geld angespart fürs Alter. Meine gesetzliche Rente wird relativ niedrig sein. Und jetzt stellt sich für mich natürlich die Frage bei Renteneintritt, ob das jetzt 65, 67 ist, weiß ich noch nicht. Ich kann das Geld dann natürlich über viele Jahre konsumieren, aber die eigentliche Frage ist dann, über welchen Zeitraum soll ich das denn abdecken? Und da ist meine Frage, gibt es Versicherungen, die quasi sowas wie ein Langlebigkeitsrisiko abdecken, dass ich beispielsweise hergehe und sage, ich überweise denen 100, 150.000 Euro und dann zahlen die mir ab einem Alter von, sagen wir, 85 Jahren dann eine bestimmte feste Rente bis zum Lebensende und vorher hätte ich dann also den Zeitraum, das angesparte Vermögen zu verbrauchen. Also Frage 1, gibt es so eine Versicherung gegen dieses vermeintliche Langlebigkeitsrisiko? Und Frage 2, sind diese ETFs eigentlich bei einer Bankenpleite sicher? Weil ich kann mich daran erinnern, bei dieser Lehman-Pleite waren viele Zertifikate der Bank plötzlich wertlos.
Danke, Herr Dichner. Wir haben noch ungefähr 3 Minuten Langlebigkeitsrisiko versichern. Herr Schröder.
Langlebigkeitsrisiko. Eine Versicherung ist immer dafür da, um das Langlebigkeitsrisiko zu versichern. Das heißt, wenn Sie 110 werden, dann zahlt die Versicherung Ihnen immer noch die Rente aus, die am Anfang quasi vereinbart wurde. Also ja, das gibt's. Wenn man sowas machen will, dann sollte man auch da keine Provision zahlen, also Nettotarife wählen. Grundsätzlicher Tipp an der Stelle. Man sollte ermitteln, wenn Sie Ihre Ausgaben durchleuchten, was brauche ich mindestens? Das sollten Sie über etwas risikoärmere Anlagen, zum Beispiel Versicherungen, aber auch die gesetzliche Rente, die Sie schon haben, die Sie erwähnt haben, gehört dazu. Das sollte ich in unserer Logik eher darüber abdecken. Und wenn ich dann sage, das ist jetzt der extra Urlaub, das ist die extra Anschaffung, die ich machen möchte, die ich aber standardmäßig in meinen Ausgaben drin habe, das könnte man über ETFs machen. Und ganz kurz vielleicht, um das schnell abzuhandeln, ETFs sind Sondervermögen. Das bedeutet, wenn Sie das bei einer Bank, beim Broker liegen haben, dann wird das getrennt von der Bank gelagert, gehört also nicht zur Insolvenzmasse. Dementsprechend sind ETFs nicht von Bankenpleiten betroffen. Sie hatten Zertifikate angesprochen. Zertifikat gibt es immer einen Emittenten und da ist das eben so geregelt, dass wenn das Zertifikat an Wert verliert, Ihr Geld auch weg ist. Das kann Ihnen auf vielen Ebenen bei ETFs nicht passieren. A, weil es breit gestreut ist. Sie haben zum Beispiel, wie Herr Nauhauser auch meinte, viele verschiedene tausende Unternehmen da drin. Dass die alle gleichzeitig pleite gehen, ist relativ unwahrscheinlich. Und selbst wenn der Anbieter pleite geht, ist das auch Sondervermögen. Wenn die Bank pleite geht, Sondervermögen, also nicht davon betroffen.
Okay. Können Sie damit was anfangen?
Ja, aber das Langlebigkeitsrisiko. Also mir sind keine Versicherungen bekannt, die sagen, wir zahlen erst ab einem Alter von 80 oder 85, ich könnte hier abschließen und dann fangen die aber heute schon an zu zahlen, aber heute brauche ich es eben nicht.
Ja, doch, das könnten Sie tun. Das gibt es tatsächlich. Also man kann den Rentenbeginn quasi bis 85 hinausschieben und dann auszahlen lassen. Also das würde schon gehen.
Okay, ja, ich kann es kurz ergänzen. Schauen Sie auch mal, was das kostet, weil das ist ein Haken bei vielen Riester-Verträgen. Da gibt es sowas auch. Da werden die Anbieter, Union Investment, kauft dann eine Rente ab dem 85. Lebensjahr und viele Verbraucher sind dann ganz erstaunt, wenn sie sagen, ja, ein Drittel meines Kapitals geht dafür drauf, dass ich quasi die Rente ab 85 bezahlt komme. Da sagen viele dann, nee, das ist mir viel zu teuer, weil die Versicherer natürlich sehr, sehr vorsichtig kalkulieren. Dann mache ich es irgendwie anders oder selbst. Also das ist nicht ganz ohne, weil die Versicherer sehr, sehr vorsichtig immer kalkulieren müssen.
Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Dichner, für Ihre Fragen auch zur Langlebigkeitsvorsorge. Wir diskutieren über die Altersvorsorge. Wie viel muss ich sparen? Wie viel kann ich überhaupt sparen? Und wo lege ich das dann an? Wir machen das auch noch in der nächsten halben Stunde. Und ich lade Sie herzlich ein. Wenn Sie noch Fragen haben, schießen Sie die ab. marktplatz@deutschlandfunk.de. Dann nehmen wir Sie gleich noch über Mail rein. Und da geht's heute darum, wie man richtig Geld zurücklegt fürs Alter. Eine Frage, die hier auch aufgetaucht ist, ist die Frage, ob man sich nicht da komplett selbst organisieren kann. Also abseits von Bankberatern, abseits von Honorarberatern, ob man nicht einfach so einen schicken Robo-Advisor nimmt, wie das viele junge Leute auch machen, und da ihre Präferenzen und Risiken eingeben und dann spuckt der ein paar Handlungsempfehlungen aus. Herr Nauhauser, was halten Sie von den Robo-Advisern?
Naja, das sind ja keine Berater. Das sind im Grunde Tools, die nachher ein ETF-Portfolio verkaufen im Grunde. Also das ist eher so eine Art Vermögensverwaltung oder Fondsvermittlung. Wie gesagt, man stellt so ein paar Fragen und dann kommt raus 80-90% Aktienquote oder 30% Aktienquote. Und dann kümmert sich der Robo-Advisor nachher um die ETF-Auswahl und das quasi die Zusammenstellung, die fortlaufende. Ja, und das war's. Also das ist, hat mit einer Beratung, wie wir sie eigentlich bräuchten, nämlich die Frage, was mache ich denn mit meinem alten Riester-Vertrag? Ich habe hier 3 Lebensversicherungen seit 2004. Sind die denn gut oder sind die nicht gut? Soll ich noch was in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen? Wir wollen vielleicht in 8 Jahren ein Haus bauen. Ist das denn das Richtige, wenn ich dann ein Haus kaufen oder bauen will? Das hat damit ja gar nichts zu tun. Aber es ist ein Tool, was einem dabei hilft, ein ETF-Portfolio zusammenzustellen. Das hat allerdings einen Preis. Man zahlt dafür dann entsprechend rund 1% pro Jahr des Vermögens geht dann quasi drauf an Kosten, manchmal auch ein bisschen weniger, 0,7 bis etwa 1% pro Jahr. Und das reduziert dann eben die Rente später. Also hat seinen Preis.
Also die Kosten zahlt man an den Online-Broker, der diesen Robo-Advisor aufgesetzt hat.
Genau, an den Anbieter des Robo-Advisors, und der Robo-Advisor arbeitet mit einer Bank zusammen, mit einem Broker, und über die Bank werden dann quasi die Investmentfonds gekauft. Also man hat sozusagen einerseits die Service-Fee des Robos, das sind so etwa 0,7 bis 1% pro Jahr vom Vermögen, und zusätzlich noch die Kosten für die Investmentfonds, das sind dann meistens 0,2 bis 0,4% pro Jahr.
Und wenn ich Sie richtig verstehe, mit dem Ding fährt man einigermaßen gut, wenn man sich eigentlich schon sehr gut sortiert hat und weiß, was so die eigenen Ziele im Leben sind und wenn man eigentlich schon gut durchgerechnet hat, was man braucht.
Ja, richtig. Und wenn man so weit ist, dann ist der kleine Schritt, sich dann einfach selber einen ETF-Sparplan einzurichten bei einem Broker, der ist dann so klein, dass ich sage, na, dann nehmen Sie doch einfach den ETF-Sparplan auf den MSCI All Country World oder den FTSE All World, dann sparen Sie sich die Kosten für den Robo-Advisor.
Ja, würde ich total bestätigen. Ich glaube, es ist eher der Schritt, wenn man so einen Robo-Advisor nehmen möchte, dass man sagt, ich habe gehört, dass ETFs gut sind, aber ich will mich nicht weiter damit beschäftigen. Ich vertraue diesem Robo-Advisor und dafür bin ich bereit, ein bisschen extra Kosten in die Hand zu nehmen.
Apropos Kosten, bevor wir gleich nämlich Thomas Meiner zu Wort kommen lassen, der noch mehr Hörerfragen bündelt. Nochmal ganz grundsätzlich, Kosten bei der Geldanlage. Wir haben vorhin schon gehört, Banken, Bankberater, Versicherungsberater, da sind oft Provisionen im Hintergrund, die irgendwo im Kleingedruckten stehen, aber die niemand so richtig oder viele sich nicht so richtig angucken. Kosten bei der Geldanlage, wenn wir über ETFs reden, da sagen ja viele, das Attraktive ist ja, die haben ja so niedrige Kosten. Was heißt denn niedrige Kosten, Herr Schröder?
Ja, das heißt, dass man zum Beispiel sich daran orientieren kann, an den TER, auf Englisch Total Expense Ratio, auf Deutsch Gesamtkostenquote. Fun Fact, es sind nicht alle Kosten, die da drin sind, aber mit dieser TER hat man mal einen ganz guten Anhaltspunkt, um zu schauen, wie teuer ein Finanzprodukt, ein Fonds, ein Investmentfonds ist. ETFs können von 0,05 bis die typischen großen, die man auch nehmen sollte, so 0,3-0,4% maximal kosten. Typische Fonds hingegen können bis zu 2% schon mal oder 2,5 bei den TER kosten. Plus, dann kommen noch Transaktionskosten innerhalb des Fonds hinzu. Heißt, er muss die Wertpapiere auch erwerben. Die müssen eben nicht ausgewiesen werden in den TER. Und dann kann man auch mal, auch bei nachhaltigen Varianten zum Beispiel, auf 3,5% pro Jahr mehr an Kosten kommen gegenüber einem ETF, der vielleicht nur 0,3% hat. Und das muss ich eben erstmal rausholen, Jahr für Jahr. Also ich muss 3% knapp besser sein jedes Jahr in dem Beispiel, ohne dass ich überhaupt einen Mehrwert habe.
Okay, also das heißt, wenn ich jetzt 4% Rendite hätte und 3,5% Kosten gehen davon weg, habe ich im Grunde genommen 0,5% Rendite.
Genau, und das sind so unter Inflation.
Ja, gut. Bühne frei, Thomas ja. Reinhardt.
Es gibt auch erfolgreiche Anlagen. So haben wir einige Hörer, die haben Immobilien gekauft und sind damit gut gefahren, vor allen Dingen, weil man dann im Alter mietfrei wohnt. Aber man sollte darauf achten, so ein Hörer, dass man dann im Alter keine Schulden mehr hat, also dass die Immobilie rechtzeitig abbezahlt wird, was ja nicht immer so einfach ist.
Und noch ein Punkt, den ich dazu immer als Tipp geben kann, Backsteine kann man nicht essen. Das bedeutet, ich muss mir immer darüber Gedanken machen, habe ich noch genug liquide Mittel zur Verfügung und bilde ich auch Rücklagen für die Instandhaltung. Das vergessen nämlich viele. Und nur mal eine Hausnummer, Vonovia als größter deutscher Immobilienkonzern bildet 1,5% pro Jahr des Zeitwertes an Rückstellung. Sprich, habe ich eine Immobilie von 500.000 Wert, packt Vonovia 6.500 Euro, also knapp ein bisschen mehr als 400 Euro, 450 Euro pro Monat zur Seite. Und das muss ich mir mal eben mit in die Kalkulation mit einbeziehen, dass ich diese Rücklagen bilde, weil auch mit 70 oder 75 oder 80 ist nochmal die Heizung dran, die Umgestaltung, dass man es halt altersgerecht hat. Also es kommen Kosten hinzu, die anfallen können und die sollte man bei so einer eigengenutzten, abbezahlten Immobilie nicht außer Acht lassen.
Und das andere Erfolgsmodell, zwei Menschen, die Vollzeit arbeiten, schreiben oder haben gesagt am Telefon, wir sind auf drei Fonds gegangen, einen Weltfonds, also einen Fonds, der weltweit Aktien hat, einen Eurostox, also auf den Euro-Aktienmarkt gehend und einen Mittelstandsfonds. Und damit sind sie gut gefahren, mehr muss man nicht haben. Also das Breitstreuen ist dann mit 3 oder 4 vielleicht auch schon getan. Sonst verliert man ja auch schnell den Überblick.
Das stimmt, wobei Mittelstandsfonds ist wahrscheinlich MDAX gemeint, sich auf deutsche und europäische Werte zu fokussieren. Also ich freue mich, dass die Anleger Glück hatten, aber
es war hier sogar ein Schweizer Fonds.
Ein Schweizer Fonds, okay, gut, dann baut man eher auf defensive Titel. Die Emerging Markets haben da zum Beispiel gefehlt, also Brasilien, Indien, China, Südkorea und so weiter. Das könnte man noch zusätzlich als Diversifikation nehmen. Aber wir können uns nachher noch mit dem Thema Risiko beschäftigen, denn das sind eben nur Aktien-ETFs und Aktien-ETFs egal welche da genannt wurden, bergen eben auch Risiken, dass man mal bis zu mehr als 50% verlieren kann. Und ich glaube, es wurde vorhin auch schon erwähnt, auch mal über 12 Jahre oder mehr auch keine neuen Gewinne macht. Von daher muss man immer schauen, ist es das Richtige, um dann auch in die Rente zu gehen? Zumindest mit diesem Risiko.
Da hat jemand anders noch am Telefon das Stichwort Stop-Loss genannt. Das sollte man bei Aktien auch beherrschen. Was meinte der Hörer damit?
Stop-Loss heißt, dass man quasi sagt, wenn der Kurs aktuell bei 100 liegt zum Beispiel, dass man sagt, bei -20% soll automatisch verkauft werden, also bei einem Kurs von 80. Ich bin tatsächlich kein Fan davon, von Stop-Losses, weil wenn Sie so eine Marktphase haben wie gerade zum Beispiel, wo es schnell hoch und runter geht und Sie setzen diesen Stop-Loss, also diese Marke, wann Sie quasi automatisch verkaufen wollen, sehr eng, dann werden Sie am einen Tag rausgespült und am anderen Tag stehen Sie wieder deutlich höher. Und da muss man sich Gedanken machen, wann steige ich denn wieder ein? Und dieses Markttiming ist höllisch schwer bis nicht machbar. Dementsprechend würde ich das Risiko eher an anderer Stelle kontrollieren, anstatt mit Stop-Losses.
Was meint andere Stelle?
Dass ich mir darüber Gedanken mache, wie viel Risiko passt grundsätzlich zu mir. Ja, also, dass ich mir eben Gedanken mache, wie lange habe ich Zeit anzulegen, wie viel bin ich bereit, ein Risiko einzugehen. Aber ich glaube, da kommen wir gleich noch drauf.
Vielleicht kommen wir einfach jetzt drauf, denn es ist ja ein guter Zeitpunkt. Das ist ja die Grundsatzfrage. Bevor ich dieses Portfolio baue, in das ich investiere, muss ich ja diese Grundsatzfrage berücksichtigen. Stimmt die Grundformel, je jünger, desto mehr Risiko?
Wenn ich es aus rationaler Sicht betrachte, ja, es gibt ja diese Grundformel 100 minus Lebensjahre gleich das Risiko, was ich eingehen kann. Das betrachtet aber nur die mathematische Risikoseite. Also einmal den Anlagezeitraum zum Beispiel, aber auch meine Risikokapazität. Also wie viel kann ich quasi noch gehen von meinem Alter her? Psychologisch gesehen, und wir sind zum Beispiel auch ausgebildete Finanzcoaches mit Finanzpsychologie-Hintergrund, ist das natürlich vollkommener Quatsch. Also wenn Sie mir jetzt sagen würden, ich habe mit 14 angefangen anzulegen, und aus psychologischer Sicht sagen, nee, mit 70 darfst du nicht mehr in Aktien investieren, dann würde ich den Leuten den Vogel zeigen. Sprich, das Risiko richtig zu ermitteln ist eine Kombination aus. Wie viel Zeit hat dieses Geld, was ich für ein bestimmtes Ziel einsetzen will, für mich zu arbeiten? Wie viel Risiko muss ich denn gehen, das ist das Stichwort Risikobedarf, um mein Ziel zu erreichen, also wie viel Rendite brauche ich? Dann Risikokapazität, wie viel Kapital kann ich denn einsetzen, damit ich überhaupt entspannt damit leben kann? Dann die Risikowahrnehmung. Wie nehme ich Risiko gerade wahr? Aktuell wahrscheinlich nach den News der letzten Tage deutlich mehr. Aber wenn man mal 4, 5 gute Börsenjahre mitgemacht hat, dann habe ich die Risikowahrnehmung vielleicht etwas tiefer angesiedelt. Und dann ganz wichtig, das vergessen die oder verwechseln auch die meisten, die Risikobereitschaft. Das ist tatsächlich ein feststehender wissenschaftlicher Begriff. Und die prägt sich bei uns schon mit den Hormonen unserer Mütter über den Umgang mit Taschengeld, wie die Eltern mit Geld umgehen, was man mitbekommt, bis zum Beginn des ersten Ausbildungsweges. Das ist also ein sehr feststehendes, tiefes Persönlichkeitsmerkmal. Und nur wenn ich das alles gesamtheitlich richtig berücksichtige, dann fühle ich mich wirklich wohl. Weil ansonsten entstehen so Phasen, dass man gehört hat, ETFs sind gut. Und dann hat man MSCI World, einen Eurostoxx und einen MDAX und stellt dann fest, also so richtig gut fühle ich mich damit gerade nicht. Ist das noch normal? Und ach, da habe ich ja so einen im TV gesehen, der hat gesagt, alles ist schlecht und man sollte lieber Kryptos und Edelmetalle und Diamanten kaufen. Und dann lässt man sich verunsichern. Und das ist der größte Feind einer jeden Geldanlage ist man selbst. Und das liegt häufig daran, weil man die Risikobereitschaft gar nicht oder nicht richtig berücksichtigt hat.
Sie haben es eben schon genannt, andere Sachen, Rohstoffe, Gold. Wir haben hier auch noch eine E-Mail, da sagt ein Hörer, man kann auch noch mal gucken auf Antiquitäten, auf wertvolle Münzen, wenn man sich auskennt und das Geld übrig hat. Also was nicht direkt Zinsen bringt. Aber gehen wir noch mal auf Gold und Rohstoffe. Im Moment in einer Bankenkrise kann man ja noch nicht sagen, aber doch krisenhaften Zeiten, da ist Gold jetzt gestern plötzlich sehr teuer geworden. Also eine Zeit, es vielleicht nicht zu kaufen. Gold ist schwer kalkulierbar, oder?
Genau, Gold ist schwer kalkulierbar, hat hohe Schwankungen und Gold hat an sich keinen inneren Wert. Man kann sich das also so vorstellen, ich kann mir bei einer Volkswagen den Geschäftsbericht durchlesen und kann für mich schlussfolgern, stimmt das, dass die Volkswagen-Aktie nach oben geht oder wenn sie nach unten geht? Also ich kann das nachvollziehen. Gold hat keinen Gegenwert, es ist ein reines Spekulationsobjekt nach Angebot und Nachfrage. Nichtsdestotrotz kann man schon sagen, dass Gold ein sicherer Hafen ist in Krisenphasen. Habe ich aber lange Zeit keine Krisenphasen und vielleicht jetzt auch Phasen steigender Zinsen oder länger höher bleibender Zinsen, dann gibt es auch Phasen, wo Gold über 20, 30 Jahre keine Rendite gemacht hat. Und tatsächlich ist Gold eben eigentlich nur dafür da, um nach Inflation seinen Wert zu halten. Das schafft es nämlich tatsächlich auch. Selbst Goldverkäufer sagen das. Da gibt es immer so ein alten Beispiel aus dem alten Rom, dass man quasi damals mit einer feinen Unze sich so eine Toga kaufen konnte. Und wenn man sich den Gegenwert sich heute mal anschaut, wie viel dann ein Maßanzug kosten würde, dann stellt man fest, das hat tatsächlich nach Inflation seinen Wert gehalten. Aber es kommt eben noch dazu, dass Gold stark schwankt. Das heißt, je nachdem, wenn man es lang halten will, hat man mehr Schwankungen im Portfolio. Und die Rendite über lange Sicht ist eben doch nicht so cool. Aber wenn man natürlich diesen glänzenden Effekt von Gold haben will und sagen kann, ich habe Gold in meinem Schließfach, dann ist es natürlich zusätzlich etwas. Und ich freue mich auch für jeden, für jede, die damit Rendite gemacht hat. Aber an sich ist es eher ein Spekulationsobjekt.
Ja, und man muss es ja nicht ins Schließfach legen. Es gibt ja auch Fonds, Xetra-Fonds, Stuttgarter Börse. Beispiel. Da kann man das ja dann auch kaufen und man sieht sofort an der Börse, wie es gehandelt wird.
Genau.
Da kann man gut kalkulieren. Eine ganz andere Frage, Herr Nauhauser. Früher war es so, die Kinder haben das Sparen gelernt, weil sie zur Konfirmation oder zur Erstkommunion ein Sparbuch bekommen haben. Und dann konnten sie vielleicht auch selber darüber verfügen und haben dann gesehen, oh, wenn ich das spare und regelmäßig was drauf tue, dann kriege ich am Jahresende noch Zinsen. Also sparen lohnt sich. Heute ist es so, dass man aufs Sparbuch gar nichts mehr kriegt. Müsste man da nicht für Kinder nochmal was erfinden, Herr Nauhauser?
Das ist jetzt die Frage. Ich meine, in der Marktwirtschaft müssen wir uns hier jetzt hinsetzen und über Geschäftsmodelle für die Anbieter erfinden. Naja, es gibt ja jede Menge Produkte. Also ja. Wenn Sie heute in die Sparkasse, in die Volksbank gehen, dann wird Ihnen Generationenpolice, Vorsorgeplan, Führerschein sparen verkauft. Da gibt es Produkte, die alle gegen Provision angeboten werden, Bausparverträge auch. Ne? Aber Sie haben halt nichts davon, weil die Produkte alle wahnsinnig teuer sind und am letzten Endes für die als Rendite für den Sparer, den kleinen Sparer, nichts übrig bleibt. Ich würde sagen, gerade wenn es kleine Kinder sind, wenn man da was vorsorgen wollte, kann man das mit dem ETF-Sparplan machen. Da kann man Geld zur Seite legen, gar keine Frage, das geht. Ne? Wer sich das leisten kann, also wer bei der eigenen Altersvorsorge schon so gut aufgestellt ist, dass er sagen kann, super, jetzt kann ich auch für die Kinder sparen.
Ja, vielleicht
kann das natürlich machen. Da gibt
Oma
es
und Opa noch was dazu.
Klar, natürlich kann man das machen. Und dann ist die Frage, wie soll man es anlegen? Sind wir wieder bei der Risikobereitschaft. Wenn man natürlich maximale Ertragschancen mitnehmen will, dann ist das, kann man das Geld vollständig breit gestreut am Aktienmarkt anlegen. Wenn man sagt, ich will da ein bisschen Risiko rausnehmen, dann kann man schon sagen, die Hälfte am Aktienmarkt, die andere Hälfte sicher oder ein Teil vielleicht noch eine Goldmünze. Kann man das ja quasi aufteilen. Aber Sie haben natürlich recht, beim Sparbuch kommt kein Zins bei rum. Der einzige Vorteil, den es hat, ist vielleicht, dass man am Weltspartag ein Geschenk mitnehmen kann und dass man es quasi sieht, dass man es in der Hand hält. Das ist natürlich ein bisschen was anderes, als wenn man einen Zugang zu einem Online-Konto hat.
Und Kinder haben ja auch einen steuerlichen Sparerfreibetrag, solange die Eltern das Geld nicht für sich benutzen. Ne? Das ist ja auch noch ein Vorteil.
Ja, sicher. Also man kann dann gut 50, 70, 80.000 Euro anlegen, ohne dass man quasi erstmal Steuern zahlt. Wenn man nur den Freistellungsauftrag betrachtet, wenn man den gesamten Grundfreibetrag nimmt, dann natürlich noch viel mehr. Aber in der Situation sind ja die allerwenigsten
verbraucht. Nee, das haben wir schon fest. Gold und Gold ist bei dem auch noch zinsenfrei, Gewinne auf Gold, wenn man es länger als ein Jahr hält, also auch noch ein Punkt.
Ich würde jetzt noch gern mal ein bisschen grundsätzlicher werden, gerade zum Abschluss, weil in 10 Minuten die Sendung ja vorbei ist. Wenn man seine Risikoanalyse gemacht hat, die wir hier nicht im Detail machen können, finde ich irgendwo vorgefertigte, quasi für gut befundene Portfolios, deren Verlauf ich mir angucken kann und wo ich sagen kann, wenn ich so ein mittelmäßig risikoaffiner Typ bin und den Anlagehorizont habe, da gehe ich da rein. Also wo finde ich sowas?
Ja, also ich würde eine Buchempfehlung da an der Stelle geben. Und zwar kann man sich das Buch von Gerd Kommer, Souverän investieren in ETFs, mal durchlesen. Und da gibt es das sogenannte Weltportfolio. Kann man auch einfach mal googeln. Und das Weltportfolio unterscheidet in etwas risikoreicheren Anlagen, Aktien-ETF und in Anleihen-ETFs. So. Und dieses Verhältnis, das kann man sich jetzt wie 2 Wasserregentonnen vorstellen. Ich kann das quasi selbst befüllen und bestimmen, wie viel packe ich wo rein. Und das, was Sie beschreiben, wäre halt so ein Weltportfolio, wo ich eben zu 50% 10% in Aktien-ETFs gehe, breit gestreut, wie Herr Nauhauser auch schon meinte. Das Stichwort ist da zum Beispiel MSCI World oder wenn man noch die Emerging Markets mit dabei haben will, die Schwellenländermärkte, dann heißt das All Country World Index. Die gibt es super günstig. Auf der Anleihenseite wird es da schon ein bisschen komplexer, aber auch da kann man zum Beispiel in kurz laufende europäische Staatsanleihen-ETFs oder auch, wenn man sie findet, weltweite Staatsanleihen-ETFs streuen. Man könnte aber auch sagen, ich mache das nicht über Anleihen-ETFs, weil ich das nicht verstehe, weil ich nicht dahinter stecke. Dann kann man natürlich auch zum Beispiel Tagesgelder nehmen, die aktuell wieder um 1,5-2% verzinst sind. Oder die kann man aber nicht regelmäßig besparen, Festgelder, die sogar auf 2 bis 3 Jahre von namhaften deutschen Banken auch schon wieder 3% und mehr bringen.
Herr Nauhauser, haben Sie noch einen Hinweis?
Also ja, vielleicht, weil das mit dem Thema Risiko so schwierig für viele ist. Ne, gehe ich jetzt nachher 100% in den Aktienmarkt oder 0 oder 50? Wir haben auf unserer Internetseite einen Renditerechner und da kann man sich das anschauen, wie das in der Vergangenheit war. Und da sieht man beispielsweise über 25 Jahre mit einem Sparplan von 100 Euro monatlich hatte man real, Inflation schon abgezogen, mit einem weltweiten Aktienportfolio im Mittel 5,2% pro Jahr Rendite. Aber wenn es ganz gut lief, 11% pro Jahr. Wenn es schlecht lief, waren es minus 0,1%. Und da kann man für verschiedene Anlagezeiträume das so ein bisschen ausprobieren und gucken, wie war denn das Risiko in der Vergangenheit gewesen, um dann für sich die Entscheidung zu treffen, wie man es denn anlegt. Und wenn man das dann weiß, ist mein Hinweis, Finanztest aufschlagen, die haben regelmäßig Spezialtesthefte, wo sie ETFs testen, Depotbanken testen und dann kann man sich eine günstige Depotbank aussuchen und dann reicht auch 1 oder 2 ETFs und dann kann man damit auch anfangen.
Und sich da sein Portfolio selber dann zusammenstellen oder eben eins imitieren, von dem man sagt, das ist für mich
ja, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Es gibt so Wikifolios und andere und dann sieht man natürlich ein Portfolio, das lief dann ganz besonders gut. Es hat dann zum Beispiel 12% pro Jahr Rendite gemacht. Das ist dann aber oftmals ein Portfolio, was eben nicht breit diversifiziert, sondern wo ein Trend übergewichtet worden ist. Und dann rennt man den Trends hinterher. Das ist der falsche Ansatz. Also bitte nicht nach den besonders guten Portfolios suchen, weil die guten sind dann mal überdurchschnittlich gewesen in der Vergangenheit, werden in Zukunft aber unterdurchschnittlich sein. Besser ist es dann einfach breit zu streuen und dann einen weltweiten ETF zu nehmen.
Manche Hörer setzen auf Betriebsrenten, wo der Arbeitgeber viel dazu zahlt, was man dann im Alter allerdings versteuern muss. Und viele sind enttäuscht, Steuern auf Betriebsrenten, auch auf Lebensversicherungen, Sozialversicherungsabgaben, also Krankenkasse, was da noch kommt. Da gibt es große, große Enttäuschungen. Wie kann man diese Enttäuschungen vermeiden?
Kann man nicht vermeiden. Also man muss das hinnehmen. Steuergesetzgebung und Sozialversicherungspflicht, das ist nun mal so. Unser Rat ist immer, wenn der Arbeitgeber ganz viel dazu gibt, also 40% und aufwärts, dann kann man drüber nachdenken, eine betriebliche Altersvorsorge abzuschließen. Da muss man sich das Angebot mal anschauen. Wenn es aber nur ganz wenige Zuschüsse sind, um die 20% und viel selber quasi vom eigenen Einkommen umgewandelt wird, wäre ich eher kritisch, weil dann hängt es wirklich davon ab, ist das wirklich ein gutes Angebot oder nicht. Und nur weil es eine betriebliche Altersvorsorge ist und weil sich ein Arbeitgeber oder eine Gewerkschaft drum gekümmert hat, heißt das noch längst nicht, dass das dann auch eine gute Anlage ist. Die sind leider genauso oft den Interessen der Versicherungsvertriebe aufgesessen, wie das heute VerbraucherInnen passiert.
Und ich glaube, das ist genau das Problem, dass man eben beraten wird und einem gesagt wird, du zahlst 1 Euro ein und bekommst 2 Euro raus. Also es wird nur die Seite der Medaille betrachtet, aber dass nachher quasi wieder der Zug genau andersrum fährt und Krankenkassenbeiträge und Steuern eben abgezogen werden, das wird häufig eben nicht erzählt und dann kommt das böse, die böse Überraschung am Ende. Und ich glaube, das liegt dann eben daran, an wem man gerät, an welchen Berater. Und wenn man eben provisionsgetrieben ist als Berater, dann hat man tendenziell eben diese Verkaufsinteressen und erzählt eher die Vorteile als die Nachteile, was dann die Besteuerung und die Sozialabgaben im Alter sind.
Früher gab es auch immer noch das Stichwort vermögenswirksame Leistungen für Menschen, die nicht so sehr viel verdienen. Gibt es das heute auch noch?
Das gibt es auch noch und da gibt es zum Beispiel digitale Anbieter, worüber man das relativ einfach abbilden kann. Man kann das aber auch in ETFs fließen lassen, die vermögenswirksame Leistungen. Wovon wir eher abraten würden, wären das zum Beispiel in Bausparverträge zu packen. Das macht meistens keinen Sinn. Man muss aber immer mal gucken, wie viel man wirklich verdient, denn es wird immer als vermögenswirksame Leistung betituliert und man muss das dann in spezielle vermögenswirksame Leistungen-Depots packen. Das muss man aber nur dann, wenn man tatsächlich auch die Förderung dafür bekommt und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, es wären 25.000 Euro brutto, aber das weiß Herr Nauhauser vielleicht noch besser, dass man darüber überhaupt nur diese Förderung bekommt und wenn man die gar nicht erst bekommt, dann müsste man es auch erst gar nicht in ein VL-Depot packen, wenn der Arbeitgeber es nicht so deklariert. Das haben wir tatsächlich tatsächlich mal mit dem Bundeswirtschafts- oder mit dem Bundesfinanzministerium abgeklärt, dass man das, wenn man mehr verdient, gar nicht erst in so ein kompliziertes VL-Depot packen muss, sondern man könnte es, wenn es nicht als VL deklariert ist, sondern als freiwillige Arbeitgeberleistung, auch auf sein ganz normales Depot überweisen lassen von seinem Arbeitgeber.
Wie umgehen mit Riester-Verlusten? Das ist noch eine letzte große Frage. Wir haben hier das Beispiel eines Hörers, der sagt, er hat 2015 aufgehört, da einzuzahlen, hat jetzt aber trotzdem 1.000 Euro Verlust und die errechnete Rente aus diesem Riester-Vermögen ist sehr gering. Was macht man mit solchen alten Riester-Verträgen?
Also mein Rat wäre, Verbraucherzentrale fragen, mal hinschicken, sollen sie sich den Vertrag mal angucken und dann findet man sicherlich eine Alternative. Die kann sein Kündigung, kann auch seinen Beitrag freistellen, wobei ich eher ein Freund bin von ganz oder gar nicht. Also entweder man setzt den fort oder man beendet das und findet eine andere Alternative. Ganz selten ist die Beitragsfreistellung nochmal interessant, aber eher im Ausnahmefall.
Die Verbraucherzentralen checken individuell solche Verträge?
Ja. Genau. Wir bieten auch Online-Seminare an. Also man muss jetzt nicht irgendwie 5.000 Euro von Coaching ausgeben, um sich ein bisschen selber schlau zu machen. Man muss auch nicht 3 Bücher gelesen haben. Es reicht vielleicht auch das eine oder andere Online-Seminar, ein paar Informationen mit Finanztest und dann kommt man auch schon 3 Schritte weiter.
Das hat Frau Wegelin jetzt nicht mehr gehört, weil die sich jetzt ums Baby kümmert. Genau. Unterm Strich noch der allerletzte Tipp. Herr Schröder, sagen Sie nochmal.
Zum Thema Riester? Ich bin da kein Freund von Schwarz oder Weiß. Also man kann tatsächlich schon mal überlegen, ob man das nicht einfach switcht in einen Nettotarif. Und es gibt Tarife von einem Bundesligasponsor aus Augsburg, die tatsächlich eine hohe Investitionsquote haben und wo dieses Cashlock-Szenario nicht eintritt. Also man kann sich durchaus noch überlegen, den Riester-Vertrag zu wechseln. Aber
ja, das funktioniert aber nicht, Herr Schröder. Das Cashlock-Szenario wird eintreten, sobald die Kurse purzeln.
Können wir uns im Nachgang gerne drüber unterhalten.
Genau. Da gehen jetzt alle in die Feinheiten. Also, Thomas Meinhardt sage ich danke, weil er alle Ihre Fragen mitgebracht hat. Ihnen, den Hörerinnen und Hörern, sage ich danke, weil Sie viele schöne Fragen hatten. Wir haben hier noch einen ganzen Stapel liegen, die wir gerne noch abgearbeitet hätten, aber die Zeit reicht nicht dafür. Nils Nauhause haben Sie gehört, den Abteilungsleiter Altersvorsorge bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Ingo Schröder war hier im Studio, Honorarberater bei Maiwerk Finanzpartner in Köln. Und Natascha Wegelin war die meiste Zeit dabei, aber ist jetzt weg. Sie ist Finanzcoachin bei Madame Moneypenny in Berlin. Ich darf Sie noch hinweisen auf den nächsten Marktplatz heute in einer Woche. Da geht's um Eigenbedarf und andere Gründe für das Ende eines Mietverhältnisses und was man dann macht. Und jetzt gleich hören Sie Umwelt und Verbraucher mit Jule Reimer. Da geht's um die spannende Frage, Vogelschutz oder Katzenschutz in Baden-Württemberg hat ein Ort den Katzen eine Ausgangssperre auferlegt. Ich bin Sandra Pfister. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag.